Guten Morgen, herzlich willkommen in der Lebenshilfe. Mein Name ist Sabine Böhler. Die Enzyklika Deus Caritas Est von Papst Benedikt wird als bewegender Aufruf zur Mitmenschlichkeit gesehen. Sie trägt den Titel Deus Caritas Est, das heißt Gott ist Liebe. Gottes Liebe und die Liebe zum Nächsten, die gehören ja untrennbar zusammen, betont Papst Benedikt in seinem Schreiben. Ja, und verwandt mit der Nächstenliebe ist das Bedürfnis, dem Nächsten helfen zu wollen. Man könnte sagen, es ist so ein Urbedürfnis, für andere helfend da zu sein und damit unsere Liebe auch zum Ausdruck bringen zu dürfen. Schon Kleinkinder haben den Impuls auch zu trösten, wenn jemand traurig ist. In der heutigen Lebenshilfesendung wollen wir uns mit der Ursehnsucht, helfen zu wollen, auseinandersetzen und hinterfragen, ob das Helfen wirklich immer erfüllend ist oder sich manchmal auch als belastend entpuppt. Mein Studiogast ist die Logotherapeutin Peggy Paquet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Morgen.
Ja, auch einen guten Morgen, Frau Böhler.
Frau Paquet, Sie sind in der Einzel- und Paarberatung in eigener Praxis tätig. Sie halten ja auch Vorträge und Seminare. Jetzt hier im Radio hört man Sie schon immer mal wieder. Ja, und der ein oder andere Hörer, der wird Sie mit Sicherheit kennen unter Ihrem alten Namen Peggy Lange. Nun arbeiten Sie ja selbst in einem helfenden Beruf. Also Gesprächstherapie erfordert ja auch eine hohe Aufmerksamkeit, intensivstes Mitfühlen. Und da braucht man ja auch eine gute Frustrationstoleranz. Was ist denn Ihre Grundmotivation für Ihre therapeutische, für Ihre logotherapeutische Arbeit?
Ja, ich denke, das ist letztendlich vor allem die eigene Ursehnsucht zu helfen oder auch etwas, ja, für den Menschen zu tun. Und dazu haben sich dann noch gesellt die Erkenntnis so von eigenen Fähigkeiten, zum Beispiel Zusammenhänge zu erfassen. Ja, auch sich einzufühlen, dahinter zu spüren, was dahinter liegt und Dinge auch sehr klar zu hinterfragen. Und natürlich bin ich sehr überzeugt von dem hohen Hilfswert der Logotherapie. Und mit der Logotherapie habe ich auch eigene Erfahrungen gemacht, wie ich eigene Schwierigkeiten gut lösen konnte. Und das kann ich natürlich dann auch weitergeben. Aber so die Grundmotivation ist in jedem Fall, wie im Titel gesagt wird, auch die Ursehnsucht zu helfen.
Ja, und Sie wünschen sich ja dann sicherlich auch, dass Ihre Hilfe ankommt, auch wenn Sie vielleicht für die Therapiestunden Geld bekommen. Aber dennoch ist ja auch ein menschlicher Aspekt, steckt ja immer dahinter, dass man auch helfen möchte. Wie gehen Sie denn damit um, wenn sich im Therapieprozess, also in Ihrem Miteinander mit Ihrem Klienten, wenn sich da nichts vorwärts bewegt?
Ja, in der Ausbildung bei der Frau Dr. Elisabeth Lukas gab sie uns einen Satz mit. Und das ist für mich so wirklich die tragendste Grundlage zu diesem Thema. Folgender Satz: Die Qualität der Intention ist unsere. Der Effekt liegt in Gottes Hand. Also die Qualität dessen, was wir einbringen, das sollten wir, das liegt wirklich bei uns, als wir etwas Gutes einbringen. Aber was es bewirkt, liegt in Gottes Hand. Und ja, damit gebe ich mein Bestmöglichstes, immer mein Bestmöglichstes. Also da liegt wirklich auch viel Engagement dahinter. Aber dann lasse ich auch los, gebe das auch ab und gebe dem Menschen auch den Raum, sich wirklich so zu entwickeln, wie er es möchte. Und trotz allem signalisiere ich mein Vertrauen, dass er sich entwickeln kann, sich verändern kann. Und ich sage Ihnen ehrlich, man erlebt immer wieder Überraschungen, dass Veränderungen plötzlich zu einem ganz anderen Zeitpunkt eintreten. Ich denke, es ist für mich gut, dass meine Zufriedenheit bei dieser Arbeit jetzt nicht von äußeren Therapieerfolgen abhängig ist. Also ich freue mich über Fortschritte und sie sind für mich einfach auch ein Geschenk. Und letztendlich macht es der Mensch immer selber. Man ist selber nur Katalysator, der manchmal schon gebraucht wird, aber der Mensch geht die Schritte und das ist auch sein Verdienst.
Mhm. Jetzt haben wir bisher jetzt nur so drüber gesprochen, über so ein therapeutisches Setting, über Sie als Therapeut, aber Sie sind ja auch Mensch. Sie leben ja auch in einer Partnerschaft, Sie sind verheiratet. Viele unserer Hörerinnen und Hörer sind sicherlich auch verheiratet oder kennen es, in Beziehung zu stehen. Und in der Beziehung will man sich ja auch gegenseitig helfen. Die Geschwister untereinander wollen sich helfen. Man hilft in der Pfarrgemeinde, wo immer man gebraucht wird. Nun haben doch sicherlich viele schon erlebt, dass nach einem großen Engagement doch so eine Enttäuschung folgen kann, auch im Arbeitsleben, wo auch immer.
Ja, genau, das ist jetzt hier so diese Falle bei dem Thema auch, die erste Falle, die wir besprechen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie kennen wahrscheinlich eine ähnliche Situation alle. Ein Mitmensch erzählt Ihnen seine Sorgen, ja, ein Mensch, den Sie gern haben. Und während er erzählt, fällt ihm gleich etwas ein, was ihm ganz sicher helfen könnte. Sie erzählen ihm dann auch davon. Wenn er nicht gleich anspringt, das merkt man ja, dann versuchen sie ihn zu überzeugen. Sie argumentieren, dass dies oder jenes, was ihnen da eingefallen ist, doch das Beste wäre. Wenn der andere nicht anspringt oder sogar noch ablehnend reagiert, ist unsere Enttäuschung vorprogrammiert. Dann sagen wir auch schnell mal, oh, ich hätte mich doch gar nicht so bemühen müssen, hätte mir jetzt nicht so viel Zeit nehmen müssen. Der andere will ja gar keine Hilfe und so weiter. Und da viele Menschen Sorgen und Nöte haben, sei es Liebeskummer, Krankheit, auch Arbeitsplatzverlust heute wieder, Konflikte aller Art, kommt die beschriebene Situation in allen Variationen immer wieder vor. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, was soll daran falsch sein, wenn ich jemand in dieser Form helfen möchte? Nichts ist daran falsch, grundsätzlich nichts. Aber es kommt auf die innere Haltung, auf Ihre dahinterliegende Einstellung an. Was erwarten Sie für Ihren Einsatz? Dass der andere genau das tut, was Sie sich vorstellen? Nun sagte Frau Böhler auch in der Einleitung, sprach sie auch von Nächstenliebe. Ja, Nächstenliebe heißt ja auch, den anderen anzunehmen, wie er ist, ihn sein zu lassen. Was bedeutet das hier ganz konkret? Zum Beispiel, wenn Sie spüren, da kommt so eine Enttäuschung auf, dann fragen Sie sich doch mal, was war jetzt meine Erwartung? Ja, entlarven Sie mal Ihre eigene Erwartung. Und dann haben Sie die Möglichkeit, dran festzuhalten und weiter enttäuscht zu sein oder diese Erwartung bewusst loszulassen. Also darauf zu verzichten, dass der andere tut, was Sie von ihm möchten. Ich weiß, es ist wirklich nicht einfach. Meine Schwiegermutter war sehr, sehr krank und ich habe ihr von verschiedenen Heilmethoden berichtet und hoffte natürlich, dass sie sich dafür interessiert, dass sie etwas in dieser Richtung unternimmt, auch zum Thema Ernährung. Ja, ich hoffte letztendlich, dass sie geheilt wird. Sie hatte für solche Dinge kein Ohr und sie ging ihren eigenen Weg. Es fiel mir überhaupt nicht leicht, mit anzusehen, wie es ihr schlechter und schlechter ging, bis sie schließlich starb. Doch weiß ich wirklich, was für sie gut gewesen wäre? Ich glaube nicht. Ich habe in dieser Situation meine Erwartungen losgelassen, habe mich bemüht, einfach für sie da zu sein. Und was mir im Nachhinein auch klar wurde, sie hat durch meine Anregung und dass ich mich gekümmert hat, sie hat gespürt, sie hat gespürt, dass sie mir wichtig ist. Und ich glaube, das war auch das Entscheidende in der Situation. Und ich habe gelernt, sie in Liebe anzunehmen, unabhängig davon, ob sie meine Vorschläge angenommen hatte oder nicht.
Ja, es gibt ja unzählige Möglichkeiten, wie wir für unsere Mitmenschen da sein können. Einerseits können wir dies ja in äußeren praktischen Angelegenheiten tun, dass wir kleinere Besorgungen erledigen, Schriftkram abnehmen, jemanden begleiten, also Dinge, die so im Außen stattfinden. Ja, und dann gibt es ja auch noch so diese, man könnte sagen, seelische Ebene. Das ist ja auch ein breites Feld der Hilfeleistungen, also dass wir zuhören, mal in den Arm nehmen, trösten, ermutigen, miteinander beten auch, mitfühlen oder auch Tipps und Ratschläge geben. Doch, ich habe jetzt schon ein Wort genannt, nämlich das Wort Ratschlag. Doch sind manchmal diese Tipps auch Schläge? Also könnte das nicht auch ein zweischneidiges Schwert dann auch sein, gerade diese Ratschläge, Frau Paquet?
Ja, ja, in jedem Fall ist es ein sehr zweischneidiges Schwert. Ich habe das manchmal schon so mitgekriegt, wenn jemand einen Ratschlag verteilte, dass der andere dann gleich empört aufschrie, ich will keinen Ratschlag, aber das ist ein Schlag. Aber so schwarz kann man es auch wieder nicht sehen. Also wir brauchen alle Anregungen von unseren Mitmenschen. Die Informationsflut ist riesig und nicht allein bewältigbar. Also wir erfahren von anderen, wo wir dies oder jedes Thema finden können, ja, wie sich jenes am besten lösen lässt oder auch welche Heilmethode besonders gut sein soll oder auch an welche Institutionen wir uns wenden können. Wer von Ihnen hat nicht schon von solchen Tipps und Ratschlägen profitiert? Wir alle empfangen sie und teilen sie aus, tagtäglich. Doch, ich höre zum Beispiel von Menschen in der Beratungsarbeit oft diesen Satz, ich habe es so satt, jeder erzählt mir irgendwas anderes und nichts hilft. Ja, es ist tatsächlich so, dass für jeden etwas anderes und auch zu einem anderen Zeitpunkt notwendig ist. Zum Beispiel, am Beispiel einer Frau Ende 30 mit einem großen Kinderwunsch. Sie war bei zig Ärzten, bei Heilpraktikern, beim Psychologen. Sie hat ihre Ernährung umgestellt. Sie lebt gesünder, sie schläft regelmäßig, sie betet viel. Doch ihr Wunsch hat sich bisher nicht erfüllt. Die einen Leute haben ihr erzählt, geh da noch hin und mach dies noch. Die anderen haben gesagt, du lass alles mal los und mach nichts mehr. Es ist eine Gratwanderung, wie immer, zwischen Aktion und Handeln und zwischen Akzeptanz und Loslassen. Manchmal ist Handeln dran und manchmal ist Loslassen dran. Können wir wirklich wissen, was für diese Frau gerade dran und richtig ist? Nein, können wir nicht. Uns fehlt der große Überblick. Wir haben manchmal das Gefühl, dass der andere einen Hinweis oder einen Anschub jetzt gebrauchen könnte. Das ist in Ordnung? Dann tun wir das auch. Wir haben ja auch schon von solchen Anregungen und Anschüben profitiert. Aber es ist wichtig von der inneren Haltung her und auch, dass wir dem anderen signalisieren, dass es seine Angelegenheit ist, ob er unseren Tipp und Ratschlag annimmt oder nicht. Lassen wir die Verantwortung bei ihm. Dann brauchen wir auch nicht enttäuscht zu sein, wenn er nichts von unseren Anregungen umsetzt. Es ist gut, dass wir es tun. Damit können wir zufrieden sein, aber dann auch loslassen.
Ursehnsucht helfen, erfüllend oder belastend, das ist heute das Thema in der Lebenshilfe. Ich bin Sabine Böhler und mein Gesprächsgast ist heute die Logotherapeutin Peggy Paquet. Frau Paquet, wann ist denn jemand bereit, Hilfe anzunehmen?
Also grundsätzlich natürlich, wenn uns jemand um Hilfe bittet oder auch so durch die Blume fragt, wenn er sich nicht traut, direkt zu fragen. Da sind wir aufgerufen, Hilfe zu leisten. Aber prinzipiell erleben wir oft, dass es leider oft so ist, dass der Leidensdruck schon sehr groß sein muss, bevor wirklich Hilfe gesucht wird. Solange alles halbwegs glatt läuft, sind Menschen oft zu träge, etwas zu ändern. Etwas zu ändern sind sie erst bereit, wenn sie das Leben dazu zwingt. Meistens sind Menschen lieber das Bekannte, also die Scheinsicherheit, vor, unabhängig davon, wie unbefriedigend ihre gegenwärtige Situation ist. Also sie bleiben lieber in der unbefriedigenden Situation, als etwas Neues zu wagen und sich zu entwickeln. Also ein ganz klassisches Beispiel sind die Menschen, die jahrelang über ihren schrecklichen Arbeitsplatz jammern. Und wo man irgendwann das zum 100. Mal schon gehört hat. Und wenn man nachfragt, gibt es keine einzige abgesendete Bewerbung. Und das geht so lange, bis sie womöglich selbst gekündigt werden. Nun ist es aber so, auch mit der Hilfestellung, die wir geben, die erstmal nicht beachtet wird. Wir können letztendlich darauf vertrauen, dass jede Liebestat immer etwas bewirkt. Es kann ein Nachdenken sein beim anderen, eine Auseinandersetzung mit seinen Einstellungen, eine Berührung im Herzen, ja auch ein stiller Dank und nicht selten sogar erst viel später eine tiefgreifende Veränderung. Das können wir jetzt noch nicht erkennen. Darum geben wir unser Bestes, denn mehr ist uns nicht abverlangt. Also man weiß es ja auch von Lehrern. Die stehen in einer Klasse und die haben gar keinen Überblick, auch was das bewirkt, so ihre das, was sie tun und erzählen den Kindern. Und die erfahren dann oft erst Jahre später, bekommen sie einen Dank von den Schülern. Oder dann sagt ein Schüler, also das hat mir unglaublich geholfen oder das trage ich jetzt noch auf meinem Lebensweg mit mir herum. Das ist ein gutes Beispiel auch zu sehen, dass die Liebestat oft sogar erst später etwas bewirkt. Also geben wir unser Bestmöglichstes, mehr ist uns nicht abverlangt. Healer of my
soul. Bei Radio Horeb sprechen wir heute über die Ursehnsucht des Helfens und fragen uns, ob sie erfüllend ist oder manchmal auch belastend. Gerade uns Christen sagt man ja manchmal nach, dass wir zu übereifrig sind mit dem Helfen und dass wir so unter einem Helfersyndrom leiden und dass man manchmal auch aushalten muss, wenn sich jemand nicht helfen lassen möchte, wenn jemand einfach auch ein Schicksal zu tragen hat oder vielleicht auch nicht bereit ist, Hilfe anzunehmen. Nun steckt ja trotz aller Nächstenliebe, wenn wir jemanden unter die Arme greifen wollen, doch auch Wünsche dahinter, die vielleicht mit dem anderen gar nicht so recht zu tun haben. Frau Paquet, wie kann ich meine versteckten Wünsche des Helfens, meine Motivation, wie kann ich die erkennen? Ja, und wie gehe ich denn dann damit auch um?
Ja, also diese Wünsche, die dahinter stecken, die letztendlich auf uns selbst zurückgebogen sind, da bedarf es wirklich viel Ehrlichkeit. Also Ehrlichkeit nicht, um sich selbst dann, ich sage mal, niederzumachen, sondern ja, einfach um da auch wieder rauszukommen oder auch um besser damit umzugehen, um die Hilfe wirklich auch wertvoller zu machen für den anderen. Ja, was sind denn das für Motivationen zum Helfen, die jetzt auf uns selbst zurückgebogen sind? Ich möchte da ein paar nennen. Eines wäre die Frage, möchte ich von dem anderen eine Gegenleistung? So, nicht doch so ein bisschen vielleicht oder ein bisschen mehr auch. Was auch häufig ist, auch nicht, es geht jetzt nicht um eine Wertung, sondern einfach nur, dass wir es auch sehen. Möchte ich mein Selbstwertgefühl heben? Also das heißt, brauche ich das Gefühl, gebraucht zu werden, um mich selbst wertvoll zu fühlen? Das ist wirklich oft auch eine Motivation, die dahinter liegt. Oder traue ich mich vielleicht nur nicht, Nein zu sagen? Habe ich Angst vor Ablehnung, wenn ich die Hilfe verweigere? Und andererseits ist es auch möglich, ich bin einfach zu bequem, den anderen Grenzen zu setzen. Ich reagiere aus einer alten Gewohnheit heraus, so ging es ja irgendwie immer am leichtesten. Manch einer versucht sogar unbewusst, sich durch seinen Einsatz Liebe zu erkaufen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Also diese Liebe dadurch zu bekommen, das kann nur daneben gehen. Denn Liebe gibt es nur geschenkt oder gar nicht. Sie werden erleben, unsere Motive sind selten gänzlich frei von eigenen Interessen. Also wirklich selten frei von eigenen Interessen. Das sollte uns nicht entmutigen. Also wenn da irgendwo auch so ein eigener Wunsch dahinter hängt, das sollte uns nicht entmutigen. Wir sind halt Menschen mit unseren heiligen und auch unheiligen Eigenschaften. Wenn wir so ein, sage ich mal, selbstsüchtiges Motiv hinter unserem Hilfseinsatz entdecken, dann sollten wir uns nicht dafür verurteilen. Es geht darum, dass wir uns und auch dieses Motiv liebevoll annehmen. Und warum? Wenn wir das erkennen, dann treten wir dem Mitmenschen demütiger gegenüber. Dann spielen wir nicht mehr den großen Moralapostel und Weltverbesserer. Wir können unser Gegenüber in seiner Unvollkommenheit annehmen und so stehen lassen, wie er ist, weil wir halt selbst nicht die großen Heiligen sind. Und erst dann ist unsere Hilfe kein Überstülpen und auch Besserwissen mehr, sondern es ist ein liebevolles Angebot. Darum halte ich es für hilfreich, sich auf das Liebesmotiv zu konzentrieren, das wir hineingeben. Dann tritt alles andere von selbst in den Hintergrund. Ich meine damit, wir spüren diese Sehnsucht zu helfen und dann spüren wir vielleicht den Wunsch, selber gebraucht zu werden. Das steht nebeneinander, das schließt sich nicht aus. Und dass wir uns dann auf das Liebesmotiv konzentrieren. Was ich auch erlebe, dass es Menschen gibt, die wirklich niedergestimmt sind und so gar nichts mehr mit sich anzufangen wissen, wenn sie mal gerade keine Gelegenheit haben, einem Mitmenschen zu helfen. Solche Menschen sind irgendwie nie wirklich bei sich selbst angekommen. Sie helfen so aus einem inneren Muster, manchmal ist es fast ein Zwang. Sie helfen aus diesem inneren Muster heraus und nicht aus einer freien Entscheidung. Es ist gut zu wissen, dass wir nicht die Superhelfer sein müssen, dass wir uns selbst nicht beweisen müssen, dass wir eine Daseinsberechtigung haben. Unsere Dienstleistung am anderen bestimme nicht den Wert unseres Lebens. Wir sind wertvoll, so wie wir sind. Und es ist gut, für jemanden etwas Liebevolles zu tun, und dann brauchen wir es auch niemandem erzählen, wir können uns mit uns selbst darüber am meisten freuen. Mit Kontrolle tun wir uns letztendlich nur selber weh. Denn wir sind frustriert, wenn der andere Widerstand leistet. Wir fühlen uns ohnmächtig und wir wenden uns sogar vom anderen ab. Manchmal werden wir sogar aggressiv. Innerlich, manchmal auch knurren wir äußerlich. Mit unseren eigenen Erwartungen schneiden wir uns von unserer Liebesfähigkeit ab. Am Ende haben wir dann noch Schuldgefühle wegen unseres ablehnenden Verhaltens. Das ist ein leiderzeugender Kreislauf. Belassen wir die Angelegenheiten unserer Mitmenschen deshalb bei ihnen. Es ist gut so, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist. Ausgenommen sind natürlich ja kleine Kinder, Kranke und Behinderte. Aber es ist gut so, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist. So ist es auch eingerichtet. Wir brauchen nicht die Last der ganzen Welt auf unseren Schultern zu tragen. Zum Glück. Gott sei Dank. Aber wir dürfen ein Stück Last für einen Bedürftigen, eine bestimmte Strecke seines Weges mittragen.
Sie hören Radio Horeb mit der Lebenshilfe. Am Mikrofon ist Sabine Böhler. Mein Studiogast ist Peggy Parquet. Wir sprechen über die Ursehnsucht helfen und fragen uns, ob sie erfüllend ist oder wir schränken es ein, manchmal auch belastend. Ja, zuletzt haben wir gehört, dass wir ein Stück Last für einen Bedürftigen, eine bestimmte Strecke ja mittragen dürfen und mittragen, ja vielleicht auch sollen. Und die Logotherapie sieht und nutzt im Menschen ja die Fähigkeit zur Selbsttranszendenz. Das heißt, mehr als nur sich selbst zu sehen, über sich hinaus zu sehen, ein ausgerichtet sein auf unseren Mitmenschen, auf die Welt. Aber Frau Parquet, besteht da nicht die Gefahr, sich selbst dabei zu vernachlässigen?
Also Selbsttranszendenz meint die Fähigkeit, sich selbst vergessen zu können, also auch mal zu dürfen, aber nicht zu müssen. Also sich selbst völlig zu vergessen, zu vernachlässigen und auch aufzuopfern, ist falsch verstandener Altruismus. Sich völlig für andere zu verausgaben und damit die eigenen Bedürfnisse, zum Beispiel das ganz wichtige Bedürfnis nach Ruhe und auch Entspannung, zu missachten, das führt so zum unterschwelligen Zorn. Der baut sich dann auf und entlädt sich dann leicht in Situationen, die gar nichts damit zu tun haben. Also es ist wichtig, für das eigene Wohlergehen Verantwortung zu übernehmen, genauso gut für sich selbst zu sorgen wie für die anderen. Ein ausgeglichenes Maß. Eine Mutter mit mehreren Kindern, wenn die, sag mal jetzt, wirklich auf dem Zahnfleisch kriecht, die kann für die Kinder nicht mehr da sein. Also die muss auch schauen, dass sie ihre Kraft und ihre Freude erhält. Eine Frau, die ich kenne, eine ältere Frau, die hatte jahrelang ihren an Alzheimer erkrankten Mann betreut. In der Zeit, in diesen Jahren, hatte sie schon mehrere Jahre lang bemerkt, dass ihr das Laufen zunehmend schwerer fiel. Sie ging doch erst dann zum Arzt, als ihr Mann in ein Pflegeheim eingewiesen wurde. Es wurde eine neurologische Erkrankung festgestellt, die zwar in gewissem Maße aufhaltbar, aber nicht heilbar ist. Also diese jahrelange Vernachlässigung ihres eigenen Gesundheitszustandes kam dieser Frau nun wirklich teuer zu stehen. Also das, ja, das erlebt man wirklich immer wieder und es ist nicht notwendig. Das ist nicht notwendig, wirklich sich selbst so absolut zu vergessen. Aber es ist gut, auch mal wirklich so die eigenen Sorglein und die eigenen Problemchen in den Hintergrund zu stellen, um für jemand anderen da zu sein. Wir nennen es immer so eine heilsame Selbstvergessenheit. Bekommt man auch Distanz zu den eigenen Themen und schaut dann auch wieder anders drauf. Ein anderer Punkt auch, dass wenn wir merken, dass dem anderen helfen uns Freude bringt, dass ja die Gefahr besteht, dass wir dem anderen helfen, um diese Freude, um dieses Hochgefühl zu erleben. Also dieses Umzu. Und da ist aber die Gefahr, dass es den anderen als Mittel zum Zweck benutzt. Und auch eine Gefahr ist, wenn man jetzt jemand zum Beispiel erzählt, ja, wir sind selbst transzendente Wesen und in uns ist die Ursehnsucht zum Helfen, dann erzählt mir manchmal jemand, ja, immer muss ich und immer muss ich. Die Menschen sagen äußerlich ja und innerlich nein, sind total frustriert und dabei innerlich gespalten. Wenn wir dann das tun, was andere an uns herantragen, tun wir es widerwillig und ohne Freude. Und wir bedauern letztendlich dabei, dass wir nicht dazu kommen zu dem, was uns wichtig ist. Wir müssen nichts. Das können wir uns klar machen. Wir müssen überhaupt nichts. Wir dürfen. Wir haben die Möglichkeit, wir haben die freie Wahl. Wenn Jesus Hilfe geleistet hat, dann tat er es nicht, weil die Menschen Druck auf ihn ausgeübt hatten und er sich nicht getraut hat, Nein zu sagen, sondern er tat es freiwillig. Also Selbstlosigkeit beruht auf freiwilliger Entscheidung.
Ja, bei aller Selbsttranszendenz, also bei allem über sich selbst hinaus sehen wollen und vielleicht helfen wollen, gilt es jedoch auch beim Helfen ja doch sinnvolle Grenzen zu setzen. Wie setze ich denn jetzt liebevoll und sinnvoll die Grenzen und ja, wie kann ich mich dann damit auch davon schützen, auch ausgenutzt zu werden?
Das ist jetzt wirklich noch ein ganz wichtiges Thema zu dieser Thematik. Ich denke, es kann uns immer wieder einmal passieren, dass wir ausgenutzt werden. Doch, also mir persönlich ist es lieber so herum, als einmal eine sinnvolle Hilfe zu versäumen. Aus der Angst heraus, ausgenommen zu werden, von vornherein alles abzulehnen oder ganz verbittert vorschnelle, strikte Grenzen zu setzen, das ist genauso ungut, wie sich ausnutzen zu lassen. Wenn uns irgendwann jedoch dämmert, also klar wird, dass wir gerade ausgenutzt werden, dann sind wir wirklich aufgerufen, Grenzen zu setzen. Grenzen zu setzen ist gut und sinnvoll für uns und auch für den anderen. Denn der andere lernt ja auch dabei, dass es so nicht geht. Also wir sagen in der Logotherapie immer, eine sinnwidrige Hilfe tut beiden nicht gut. Also es ist falsch, zu allem Ja zu sagen und es ist falsch, zu allem Nein zu sagen. Ein Opfer zu sein, ist weit entfernt von dem, was mit Liebe gemeint ist. Genauso weit entfernt wie ein Egoist zu sein. Ja, wann bin ich denn gefragt und aufgerufen? Wir nennen es in der Logotherapie den Sinnaufruf des Augenblicks. In jedem Augenblick gibt es etwas, was am sinnvollsten ist. Das ist jeden Augenblick auch etwas anderes. Das kann einmal eine Hilfeleistung sein, Grenzen setzen sein, oder vielleicht in dem Moment ist es auch wichtig, sich auszuruhen und Kraft zu tanken. Hilfe ist nicht sinnvoll, wenn wir selbst dabei ausbrennen. Auch die Freude geht uns beim Helfen verloren, wenn wir uns überfordern. Wir sagen auch immer, der Sinn über- und unterfordert uns nicht. Jetzt gibt es da so ein paar Kriterien, was ich mal so innerlich abfragen kann, wenn ich in einer bestimmten Situation um Unterstützung gebeten werde. Wie kann ich denn da spüren, was am sinnvollsten ist? Wir sagen also erstmal ad situationem und ad Personen, also in der Situation. Ich schaue zuerst auf meine Umstände, die Umstände, in denen ich stehe. Habe ich heute vielleicht noch eine Verpflichtung, die mich besser Nein sagen lässt? Oder habe ich heute Zeit? Ich schaue auf die Umstände des anderen. Kann er es doch nicht eher alleine bewältigen? Ist er vielleicht zu träge? Oder braucht er wirklich Hilfe? Also ich schaue auch auf die Umstände aller Beteiligten. Was hat das für Auswirkungen auf all die Menschen, die damit im Zusammenhang stehen? Ich schaue auf die Sache, um die es geht. Welcher Wert steckt dahinter? Also zum Beispiel, wenn man um Hilfe gebeten wird für ein Benefizkonzert, das ist schon was anderes, als wenn man gebeten wird, da zum Kaffeekränzchen Musik zu musizieren zum Beispiel. Und ad personem, ich schaue auf meine Motive. Also ich schaue auf meine Person. Bin ich eigentlich nur zu faul? Oder fühle ich mich von dieser Frage überfordert? Brauche ich in dem Moment vielleicht dringend Ruhe? Oder sagt mir eine leise Stimme, dass es schon sehr richtig wäre, mit anzupacken? Wenn ich nach dem Sinnkriterium entscheide, dann ist dies der sicherste Schutz vor einem Burnout. Also wir kennen diesen Begriff, diese körperliche und seelischen Erschöpfungszustände. Das ist der sicherste Schutz vor einem Burnout, dieses Sinnkriterium. Und ich erhalte mir die Freude und Kraft am Dienen. Und dazu ein Frankl-Zitat. Herrlich ist es zu wissen, dass die Zukunft, meine eigene und mit ihr die Zukunft der Dinge, der Menschen um mich, irgendwie, wenn auch noch in so geringem Maße, abhängig ist von meiner Entscheidung in jedem Augenblick. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gehen Sie mit Ihrem Wunsch, Ihren Mitmenschen beistehen zu wollen, liebevoll um. Behandeln Sie ihn sorgsam, strapazieren Sie ihn nicht über und lassen Sie ihn aber auch nicht verkümmern. Geben Sie ihm viel Raum in Ihrem Herzen. Diese Ursehnsucht ist ein Schatz. Denn was wir aussenden und tun, das strahlt ins eigene Herz zurück. Liebevoll gegebene Hilfeleistung, freiwillige Hilfeleistung, betone ich ja nochmal, hinterlässt Spuren der Zufriedenheit, Wärme, ja auch Selbstvertrauen und Glück in unserem Herzen. Und ich möchte mit folgenden Zeilen abschließen, die die einfache Wahrheit beinhalten. Wer andere heilt, heilt sich selber. Bist du betrübt, so tröste den, dem noch weher ist. Dir sei's der Freudengrößte, wenn du im Heiland bist. Bist du betrübt, so tröste den, dem noch weher ist. Du selbst bist der Erlöste, wenn er sein Leid vergisst.
Dankeschön, Frau Paquet, für die Gedanken zur Ursehnsucht des Helfens. Erfüllend oder belastend, das war unser Thema heute. Uns interessiert, liebe Hörerinnen und Hörer, fällt es Ihnen schwer oder eher leicht, ein Maß zwischen der Sorge für den anderen und für sich selbst zu finden? Wie setzen Sie denn die Grenzen so beim Helfen? Kennen Sie es, dass Ihre Motivation und auch Ihre Hilfsbereitschaft vielleicht in eine Enttäuschung oder sogar in eine Bitterkeit und einen Schmerz geendet ist? Wie setzen Sie Grenzen beim Helfen? Wie setzen Sie so das richtige Maß zwischen der Sorge für den anderen und für sich selber? Jetzt haben Hörer angerufen. Ich darf zuerst Frau Urban herzlich begrüßen. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich bedanke mich ganz herzlich für diesen wundervollen Vortrag und habe jetzt gleich mal eine Frage dazu. Ich bin also momentan noch so ein bisschen am Ausloten, wie ich in den einzelnen Situationen jeweils am besten damit umgehe. Also zu dieser Frage, die Sie auch eben gerade noch mal gestellt haben. Mich würde jetzt mal interessieren, wie kann ich denn vielleicht noch mehr davon erfahren, als wir jetzt heute Morgen in dem Vortrag gehört haben? Gibt es da vielleicht auch Literatur, die Sie empfehlen können?
Leider nein. Ich habe kein einziges Buch dazu zu Händen genommen, wirklich. Und ich weiß auch keins. Es steht sicher in diesem oder jenem Buch irgendeine Anregung dazu drin, aber ich kenne kein Buch, das darüber ist.
Was würden Sie denn, Frau Paquet, der Hörerin raten, wenn sie sagt, sie möchte sich jetzt intensiver mit dem Thema des Helfens auseinandersetzen und auch dann damit auch mit sich selber.
Ich denke, das Entscheidende ist immer das eigene Reflexion, sage ich mal. Dass man ganz bewusst im Alltag auch immer wieder hinterfragt, was tue ich jetzt eigentlich, möchte ich das, was ist für eine Motivation dahinter, wie kann ich mich auch auf dieses Liebesmotiv konzentrieren, wie kann ich meine Grenzen setzen. Wir machen unsere eigenen Erfahrungen und was ich einfach auch ganz spannend finde, halt mit diesem Bewusstsein so in meine Umwelt zu schauen. Wie machen das andere? Wie gehen die damit um? Was passiert denen so? Und so ist einfach auch dieser Vortrag entstanden. Also auf eigenen Erfahrungen und einfach auch aus den Gesprächen, aus der Beratungsarbeit und auch dem Beobachten einfach im Umfeld. Und das gibt uns wirklich so viele Hinweise, wirklich tagtäglich. Da können wir wirklich ganz, ganz viel lernen und ja, das dann einfach auch immer in Bezug zu unserem eigenen Leben zu setzen.
Ja, das stimmt, da haben Sie schon recht. Ja.
Also wir haben da wirklich ein hervorragendes Übungsfeld tagtäglich und ich glaube, das ist besser als jetzt irgendeine Theorie darüber zu lesen.
Frau Paquet, kann man auch sagen, dass ich auch schon selbst erspüren kann, dass wir es oft schon wissen?
Es ist schon sehr richtig, ne? Wenn wir angespannt sind, dann signalisiert uns unser Körper, ich will eigentlich nicht zum Beispiel oder hier stimmt etwas nicht. Es sind oft wirklich sehr, sehr kleine Impulse, deshalb sage ich ja auch so wach sein im Alltag, dass man so spürt irgendwie, das ist jetzt nicht stimmig oder das war zu viel. Es sind wirklich, das ist eine ganz leise Stimme, die sich oft meldet. Das ist, ja, da müssen wir wirklich sehr, sehr aufmerksam sein. Und entscheidend ist halt wirklich immer so, ob man den Frieden drüber hat. Und manchmal spürt man das erst hinterher, ob man ihn jetzt hat oder nicht. Aber gut, dann ist auch wirklich Mut erforderlich hinzuschauen und zu sagen, gut, das war jetzt nicht so stimmig, das ist dir nicht gelungen. Und sich von einem Fehler, den man an sich entdeckt, nicht entmutigen zu lassen, sondern zu denken, klasse, das habe ich jetzt erkannt und jetzt habe ich erst die Möglichkeit, es zu verändern. Also dieses wirkliche Learning by Doing, weil dieses Thema ist wirklich so komplex, da kann man keine Schwarz-Weiß-Empfehlungen geben. Das ist wirklich, wir sagen so ad situationem, von der Situation und von der Person und den ganzen Umständen abhängig. Und da muss man immer wieder neu ausloten, was ist hier sinnvoll.
Frau Urban,
ja.
Alles Gute für Sie.
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich.
Ja, auf Wiederhören.
Ebenso alles Gute.
Ja, danke, auch Ihnen.
Ein Herr hat uns erreicht. Ich begrüße Herrn Schulmann. Guten Morgen.
Ja, grüß Gott. Ich heiße Schulmann. Ich höre aufmerksam jetzt, aber durch Zufall kam ich auf Ihre Sendung. Und das ist umso schöner für mich. Und da wollte ich Sie fragen, genau wie die Dame vor mir, ob man unter Umständen mindestens, sagen wir, einen Text von Ihrem Vortrag bekommen kann, selbstverständlich, um Kosten zu bezahlen, ja. Denn die Sache ist ziemlich, ziemlich wichtig und ich bin mehr so langsamer Tipp, der sich durch Einlesen vielleicht in die Problematik dann ein bisschen besser dann orientieren kann.
Ja, da haben Sie ja die Möglichkeit, dass Sie sich einen CD-Mitschnitt bestellen bei unserem Hörerservice. Und dann können Sie den Vortrag noch einmal hören und sich vielleicht auch Notizen machen, weil jeder hört ja auch etwas anderes heraus.
Das ist das.
Ja, ich gebe mal Ihnen die Telefonnummer, auch für alle anderen Hörer, die gerne diesen Vortrag noch einmal hören möchten oder besser gesagt unser Gespräch gerne noch einmal hören möchten und vielleicht auch weitergeben möchten an Menschen, wo sie denken, das wäre wichtig für sie.
Ist das in Form einer CD?
Ja, ein CD-Mitschnitt kann kostenlos bestellt werden beim CD-Dienst und der hat die Nummer 0700. 7525 7520. Also CDs gibt's unter der Nummer 0700 7525 7520. Gut.
Ich wollte Ihnen nur sagen, dass Ihr Vortrag ist wunderbar gewesen, denn irgendwie habe ich mich selbst durch ganze Leben irgendwie vielleicht irgendwie manchmal so auf eine falsche Position erwischt sozusagen mit diesem Helfer-Syndrom. Und ich würde das gerne jetzt in Ruhe studieren.
Ja, da würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ein paar Anregungen bekommen haben, um ja vielleicht auch da und dort noch eine kleine Wendung in Ihrem Leben hinzukriegen, der Wendung, mit der es Ihnen besser geht. Also
vielen
Dank.
Dank und alles Gute für Sie.
Ihnen auch, alles Gute. Tschüss.
Ja, wir sind am Ende der Lebenshilfesendung angekommen. Im Programm von Radio Horeb geht es jetzt gleich weiter mit Musik und um 11.15 Uhr mit der Erzählung. Frau Paquet, haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns hier ins Münchner Radio Horeb Studio gekommen sind. Danke auch für Ihre Gedanken.
Es macht immer wieder Freude, Frau Böhler. Dankeschön.
Ja, und für alle, die sich gerne noch einmal die Nummer aufschreiben möchten, wie Sie mit Frau Paquet auch in Verbindung treten möchten, beim Hörerservice haben wir die Kontaktdaten hinterlegt. Frau Paquet ist in eigener logotherapeutischer Praxis in der Nähe von München tätig und der Hörerservice hält Informationen, also die Kontaktdaten für Sie bereit. Das wäre die 0700 7525 7525. Bei unserem Hörerservice dürfen Sie auch Anregungen zum Programm loswerden. Sie können fragen, wie Sie Radio Horeb empfangen können oder auch unser Programm dort bestellen. Der Hörerservice ist für all Ihre Fragen und Anregungen da. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich darf mich für heute ganz herzlich bei Ihnen verabschieden. Es ist immer wieder schön, die Sendungen in der Lebenshilfe zu begleiten. Alles Gute, Gottes reichen Segen für Sie.